Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, einer der Vorwürfe, die in unseren Tagen häufig ernsthaften und die Bedrohungen der Zeit erblickenden Christen gemacht wird, ist der, sie seien Pessimisten, Schwarzseher, Unglückspropheten. Dem liegt ganz offensichtlich die Auffassung zugrunde, ein Christ müsse immer optimistisch, rosig in die Zukunft schauen. Aber allein ein oberflächlicher Blick auf die Geschichte des alten Bundes und auch des neuen Bundes zeigt uns, dass die echten Propheten sehr oft Unglückspropheten waren. Dass sie also vor die Menschen hintraten und ihnen sagten, wenn ihr euch nicht ändert, wenn ihr nicht zum Herrn und zu seinem Gesetz umkehrt, dann wird Schreckliches über euch kommen. Eine solche Unglückspropheten ist in gewisser Weise auch die Heilige, deren Fest wir heute feiern. Viele von Ihnen dürften, wenn Sie den Namen Birgitta oder Brigitte hören, zuallererst an die bekannten Brigittengebete mit ihren Verheißungen denken. Das ist ja auch nicht falsch, denn tatsächlich spielt im Leben dieser Heiligen die Betrachtung und Verehrung des Leidens Jesu, wie sie sich dann auch in diesen Gebeten äußert, eine große Rolle. Aber, liebe Gläubige, es ist doch zu wenig, in Birgitta nur das zu sehen. Birgitta Birgersdotter, also Birgitta, die Tochter des Birger, ist wahrlich eine der beeindruckendsten Gestalten des 14. Jahrhunderts. Gerade am heutigen Fest einer heiligen Witwe wird aus mir nicht ganz begreiflichen Gründen nicht die Lesung von der starken Frau aus dem Buch der Sprüche zu Gehör gebracht. Denn auf Birgitta passt sie wie wohl auf nur wenige der Heiligen, an deren Tag wir diese Worte vernehmen. In ihrer ganzen Vielseitigkeit und Kraft, in ihrer Sorge über unüberschaubar viele Dinge ist sie von den allermeisten unerreicht. Geboren wurde Birgitta im Jahre 1303 in Finsta bei Uppsala in Schweden. Sie stammte aus einer der mächtigsten Familien des Landes. Der Vater war Großgrundbesitzer, oberster Richter in Uppland, Mitglied des königlichen Reichsrates, die Mutter Ingeborg, verwandt mit dem Königshaus von Schweden. Bereits in frühen Jahren war erkennbar, Birgitta ist ein Kind der Gnade. Das heißt, sie habe schon damals einige Offenbarungen empfangen. Einmal im Alter von 7 Jahren sei ihr die Gottesmutter erschienen und habe ihr eine goldene Krone auf den Kopf gesetzt. Und ein Jahr später soll sich ihr zum ersten Mal der gekreuzigte Herr gezeigt haben. Liebe Gläubige, solche kindlichen Schauungen sind nicht einfach hinabzutun und zu verachten. Wir dürfen sie weder in den Bereich der Legende ohne jeglichen historischen Gehalt verbannen, noch als das Ergebnis starker kindlicher Fantasie, die nicht ganz zwischen der Welt des Wirklichen und des Traums zu unterscheiden weiß, abtun. Der Himmel bedient sich eben doch oft gerade der Menschen in ihren jungen Jahren. Der Vorteil dieses Alters liegt auf der Hand, da ist der Mensch zumeist noch unverdorben, noch nicht so sehr zu einem vernünftelnden und skeptischen alles hinterfragen geneigt und außerdem besitzt er zumeist noch eine große Begeisterungsfähigkeit. Ja, wäre die Gottesmutter in Fatima zum Beispiel Erwachsenen oder Studenten erschienen, gar nicht auszudenken, wie anders dann alles verlaufen wäre. Vielleicht haben übrigens mehr Kinder, als wir das ahnen, zuweilen solche Schauungen. Doch dann wirken sie möglicherweise nicht ganz mit den Impulsen solcher Gnade. Die Zeit geht darüber hinweg und alles verliert sich. Im Gegensatz zu solchen wirkte Birgitta mit der Gnade. Und die Gnade wirkte in ihr. Das ist deutlich zum Beispiel an der Tatsache zu erkennen, dass sie früh schon ins Kloster gehen, ihr ganzes Leben also Gott weihen wollte. Aber ihre Eltern hatten es anders für sie bestimmt. Mit 13 bereits sollte sie dem 18-jährigen Ademar Ulf Gudmarsson angetraut werden. Das war eine gute Partie, denn Ulf Gudmarsson stammte aus bester Familie. Sein Vater war Vorsitzender Richter Västergötlands und außerdem Reichsrat. Für uns Heutige ist es schwer zu verstehen, wie Eltern damals die Pläne ihrer Kinder so einfach ignorieren und übergehen konnten. Ja, ist denn, so fragen wir uns vielleicht, eine solche Ehe überhaupt gültig? Wenn doch Birgitta Gott in geweihter Jungfräulichkeit dienen wollte. Und warum hat die Kirche damals von ihrer Autorität keinen Gebrauch gemacht und kein Machtwort gesprochen? Aber hier ist zu bedenken, dass damals wohl gerade in frommen Kindern ein ganz anderes Verständnis der Unordnung unter den Elternwillen vorlag. Das Kind erblickte darin eben doch Gottes Fügung. Dass es auch anders ging, ersehen wir aus dem Leben mancher heiligen Jungfrauen, die dann eben doch aus dem Verbund ihrer Familie ausgebrochen sind oder sich noch am Abend vor der Hochzeit den Kopf kahl geschoren haben, um so das ganze Fest zunichte zu machen. Aber offensichtlich erkannte die heilige Birgitta eben doch in der Entscheidung ihrer Eltern Gottes Willen. Und sie lag damit richtig. Ihr späteres Leben sollte unter Beweis stellen, dass es richtig war, zunächst als Mutter und Ehefrau und später dann als Ordensfrau, ja als Ordensgründerin zu leben. Für sie waren die damaligen Lebensumstände, aus gutem Hause stammend, einen gut situierten Mann heiratend, nicht ganz unbedeutend. Wir wissen, dass sie stolz war auf die Sippe und die Ahnen, auf Besitz und Ehre, dass sie eine ausgeprägte Liebe zu schöner Kleidung und zur Prachtentfaltung hatte. Vernehmen wir folgendes Urteil, das sie über sich selbst ausgesprochen hat. Ich bin viel zu ungeduldig zum Gehorchen und nicht fröhlich genug zum Leiden. Ja, liebe Gläubige, es tut uns manchmal gut, auch eine solche Selbsteinschätzung eines Heiligen zu vernehmen. Aber sie flehte Gott an, dass er sie doch von ihren ungeordneten Neigungen befreie. Sie tat, was ihr möglich war, um sich in strenge Zucht zu bringen. Sie tötete sich körperlich und geistig ab, legte sich außerdem ein konsequentes Programm des ständigen Lernens und auch des eifrigen Betens auf. Und so wurde sie mehr und mehr das für Gott geeignete Instrument. Nun aber war sie zunächst die Ehefrau des edlen Ulf Gudmarsson. Ihm schenkte sie, noch bevor sie 35 Jahre alt geworden war, 8 Kinder. 4 Jungen, von denen 2 früh verstarben, und 4 Mädchen. Auch kümmerte sie sich schon damals um Frauen, die aufgrund verschiedener Ursachen, Verarmung, sittliche Irrwege, aus der Gesellschaft ausgeschlossen waren und verhalf ihnen zu einem guten Leben. Außerdem wurde sie die Hofmeisterin am Hofe ihres Vetters Magnus Eriksson, des jungen Königs, und die Erzieherin seiner Frau Blanka von Namur. Somit fand das Wirken der Birgitta Eingang in die große Politik. Bereits damals fiel es auf, dass sie keine Scheu hatte, Missstände beim Namen zu nennen und sowohl geistliche als auch weltliche Persönlichkeiten von Rang und Ehre zur Rede zu stellen. Die Zeitgenossen nannten sie eine große, eine edle Dame. Sie sprachen von ihren feinen Umgangsformen, ihrer hohen Gelehrsamkeit, hoben auch hervor, dass sie, was bei Gelehrten und feinen Leuten bekanntlich selten ist, zugleich tapfer und unerschrocken war. Mehrmals begab sich Birgitta mit ihrem Mann auf Pilgerreisen. Auf einer davon, nach Santiago de Compostela, erkrankte ihr Mann schwer und verstarb dann im Jahre 1344, und zwar in einem Zisterzienserkloster. Er nutzte die letzte Gelegenheit noch, um als Sterbender in diesen Orden einzutreten und so als Ordensmann die Welt zu verlassen. Und nun war Birgitta, 41-jährig, zur Witwe geworden, zu einer besonders begnadeten Witwe. Sie empfing in dieser Zeit viele Offenbarungen und verspürte die Berufung, eine Braut Christi und ein Sprachrohr Gottes zu sein. Einer der göttlichen Aufträge dieser Zeit besagte, sie sollte einen neuen Orden gründen und ein Kloster im schwedischen Vadstena errichten. Die Ordensgründung fand dann im Jahre 1349, also 5 Jahre nach dem Tod ihres Mannes, statt. Der Orden des Erlösers, heute meist Birgittinnen und Birgitten genannt, war geboren. Dann übersiedelte Birgitta nach Rom. In Rom gründete sie ein Hospiz für schwedische Pilger und Studenten und sorgte sich wiederum um Prostituierte, um ihnen aufzuhelfen und einen Neuanfang zu einem gottgefälligen Leben zu ermöglichen. Und von jetzt ab steht sie vor den Menschen als Prophetin. Sie fühlte sich zum Beispiel berufen, in politische Angelegenheiten mit ihrem Wort einzugreifen. So wollte sie ein Instrument sein für den Frieden zwischen den schon so lange zerstrittenen Nationen England und Frankreich. Leider vergeblich. Und vieles von dem, wozu Gott sie sandte, blieb vergeblich. Nicht, weil sie es an Einsatz fehlen ließ, sondern weil die Menschen nicht umkehren wollten. Weil die Worte dieser Frau am verhärteten Willen der Menschen abprallten. So schickte sie Gott noch vor der Gründung ihres Ordens nach Schweden zurück, um den König Magnus zu ermahnen, wegen seiner Verschwendungssucht und vor allem seiner Unsittlichkeit, homosexuelle Unzucht. Auch wegen der schrecklichen Zustände unter den Hohen, den Großen des Landes und dem Klerus, der ganz und gar von verschiedenen seelischen Krankheiten zerfressen schien. Sie griff den König direkt an, weil er trotz seiner unsittlichen Verbindung mit einem jungen schwedischen Aristokraten und trotz des päpstlichen Bannes, der über ihn gekommen war, die Messe besuchte und wohl auch die Kommunion empfing. Und zunächst hörte Magnus auf sie. Ja, er klagte sich öffentlich seiner Fehltritte an, tat Buße und erließ auch einige reformerische Gesetze, um die Lage im Land zu verbessern. Doch Birgitta ging weiter. Nun forderte sie von ihm, er solle einen geplanten Kriegszug gegen Russland, den er unternehmen wollte, um sich selbst aus wirtschaftlicher Not zu bringen, unterlassen. Das war zu viel für Magnus. Jetzt begann er, sich gegen sie aufzulehnen, sie zu verhöhnen, sich über ihre Visionen lustig zu machen. Er zog in den Krieg gegen Russland und unterlag. Entsetzliche Folgen für das Land entstanden. Blutbäder. Seine eigene Frau wurde vergiftet. Er selbst verlor den Thron, geriet in allergrößte Not, landete für lange Zeit in Gefangenschaft und irgendwann hat man ihn dann später vor der norwegischen Küste als Ertrunkenen gefunden. Die Unglückspropheten musste mit ansehen, wie das Angekündigte eintraf. Und nicht anders erging es ihr, zum Beispiel, als sie nach Neapel gerufen wurde, um dort die Königin Johanna zu beschwören, ihr lasterhaftes Leben zu ändern. Vergeblich. Johanna blieb dabei, sie wurde später exkommuniziert, kam in Gefangenschaft und fand im Kerker ein gewaltsames Ende. Später, schon hochbetagt, begab sich Birgitta nach Zypern. Dort stellte sie sich vor die Kathedrale und hörte nicht auf, dem Volk den unsittlichen, schlechten Lebenswandel vorzuhalten. Sie sagte, wenn ihr nicht umkehrt, dann geschieht Entsetzliches. Sie kehrten nicht um. Ein Jahr später schon wurde Zypern von den Genuesern erobert. Unzählige fielen diesem Einfall zum Opfer. Und dann kamen die Türken und richteten Allerschlimmstes an. Die Unglückspropheten Birgitta wurde auch zu den Päpsten ihrer Zeit gesandt. Diese befanden sich damals im Exil im südfranzösischen Avignon. Während es in Rom drunter und drüber ging, wurden die Päpste in Avignon gleichsam festgehalten und beständig im Sinne der französischen Interessen bearbeitet. Dem musste Abhilfe geschaffen werden. Und deshalb trat Birgitta vor die Päpste Clemens VI., Innozenz VI. Und Urban V., sie dazu zu bewegen, doch endlich nach Rom zurückzukehren. Nur bei Urban V. hatte sie vorübergehend Erfolg. Als er dann zurückgekehrt war, ahnte die Heilige bereits, dass er nach einiger Zeit wieder schwach werden könnte. Und deshalb ermahnte sie ihn, sich auf keinen Fall dazu bewegen zu lassen, wieder nach Frankreich zurückzukehren. Tue er das, dann werde er bald vor den Richterstuhl Gottes gerufen, um dort Rechenschaft abzulegen. Aber auch dieses Wort der Prophetin blieb vergeblich. Wohl auch unter dem starken Druck der politischen Verhältnisse kehrt Urban V. nach Avignon zurück. Kurze Zeit später stirbt er. Erst der heiligen Katharina von Siena, einer Geistesverwandten der heiligen Birgitta, ebenfalls Mystikerin und Prophetin, sollte in der Angelegenheit der Rückführung des Papstes nach Rom Erfolg beschieden sein. Noch als 69-Jährige unternahm die heilige Birgitta eine Pilgerreise nach Jerusalem. Mit 70 Jahren dann ist sie in Rom verstorben. Ihre Tochter Katharina, auch sie, wie die Mutter heilig gesprochen, brachte die sterblichen Überreste der heiligen Birgitta nach Schweden zurück. Ja, liebe Gläubige, das ist eine starke Frau, eine Ehefrau und Mutter, eine Erzieherin, eine Ordensgründerin, eine Passionsmystikerin und eine Prophetin, eine Unglücksprophetin. Und der Blick auf diese Gestalt sollte uns zeigen, dass die christliche Sichtweise dieser Welt und der christliche Blick in die Zukunft nicht unbedingt von Optimismus beherrscht sein muss. Das ist also nicht die Haltung derjenigen, die sagen, ja, ja, es wird schon alles werden, Gott ist gut, er sorgt sich um uns, so Schlimmes wird bestimmt nicht über die Menschen hereinbrechen, dass diese Haltung einfach verfehlt ist. Nein, vernehmen wir doch heute an diesem Tag und immer wieder die Stimme der echten Propheten, die uns sagen, wenn ihr nicht umkehrt, dann wird Schreckliches über euch kommen. Möge dies der Herr verhindern. Amen.